TechFreaks.
Der Hightech-Podcast von Bild.
Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
Hallöchen, hallo. Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Und auch heute sind wir wieder leicht aufgekratzt, wie ich selbstkritisch
merke. Ich merke das schon. Ist Pride-Monat oder?
Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ja, trotzdem, wunderschönen guten Tag. Lieb, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
Ja, ja, auch von mir. Hallöchen.
Wenn der Schirmer sagt, ich bin so aufgekratzt. Nein.
Wir freuen uns einfach, daran, diesen Podcast zu machen. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Also zumindest ich freue mich wahnsinnig.
Aber sowas von, ich habe mich jetzt auch ein bisschen runtergelevelt. Ich glaube, meine Stimme ist so tierisch reingepeitscht am Anfang. Ich bitte das zu entschuldigen, meine lieben Freunde.
Das heißt, wenn ihr die Lautstärke eures Wiedergabegerätes gerade eben runtergestellt habt, ihr müsst sie jetzt wieder hochstellen.
Ja, genau.
Um das mal zu übersetzen für den geneigten Hörer, weil wir werden es in der Post-Production nicht machen.
Nee, das wäre ja auch viel zu viel Aufwand. Also ich meine, Gott, ne? Ich meine, du weißt doch, Podcasts heutzutage, die müssen doch real sein und so.
So, ich glaube, wir hatten jetzt genug real. Lass uns mal reden. dafür sind wir ja eigentlich da.
Ja, ich habe mir fest vorgenommen, dich heute ein bisschen voll zu quatschen, weil ich habe so viel Sachen, über die ich reden muss, die eher weniger das Tech als das Freak bei uns im Titel versorgen. Nämlich, ich hab so unfassbar viele Serien, Filmthemen, die ich unbedingt mal anbringen muss. Die erste wäre gleich, dass ich frage, kennst du Quibi?
Naja, die Antwort, die für den Podcast gute Antwort ist, nein, Sven, davon habe ich noch nie gehört. Die wahre Antwort ist, ja, du erzählst mir seit Tagen davon. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil du ja gesagt hast, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Und ich schon seit Tagen, ehrlich gesagt, keinen so großen Gesprächsbedarf mehr habe. Aber hey, mach mal.
Ich bin einfach so begeistert, dass ich was mal entdeckt habe, was noch nicht hier einfach gerade schon weit verbreitet ist. Ich erzähle das dir jetzt einfach.
Hör ja,
einfach
noch ja, mal ja, zu. Ich freue mich auch ja
schon. Es ist so schön. Nein, Quibi ist ein neuer Streamingdienst aus den USA, der mit großem Tamtam und Tara im März an den Start gegangen ist. Aber das alleine würde für mich nicht ausreichen, da jetzt darüber zu sprechen, obwohl vielleicht schon. Aber er fasziniert mich auf mehreren Ebenen. Nicht, dass ich da komplett kritiklos bin, aber es geht um Folgendes. Quibi steht so ein bisschen, nee, nicht nur ein bisschen, sondern auch absolut für Quick Bytes, Quibi. Und das ist ein Streaming-Service, der ganz spitz nur für Smartphones konzipiert wurde und dort auch so unfassbar funktioniert, dass ich ja doch, sagt der Techie in mir, sagt doch wieder so ein bisschen, ach, das ist ja ganz cool. A, sind die Inhalte, die auf Quibi sind, und das sind Serien, Shows, Reality-TV-Formate, sind zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das sich nochmal ändert, alle 100% von Quibi und für Quibi selbst produziert worden. Das hat auch insofern seinen Grund, weil die Geschichte für Smartphone, denke ich, muss man in der Produktion auch ein bisschen mit bedenken. Weil das Faszinierende ist, Quibi funktioniert sowohl im Hochkantformat, was ich gerne das Instagram-Format jetzt nenne in diesem Fall, weil es bietet sich so an, aber halt auch im Landscape, also im Querformat, 16:9, was immer da eure Devices hergeben. Und egal wie du es hältst, es ist immer sozusagen funktionabel und man kann es anschauen. Und das finde ich schon. Das alleine finde ich total, total faszinierend und macht Spaß. Und vor allem, sie haben einen großen Aufschlag gemacht. Aber bevor ich davon nochmal erzähle, noch einmal zu einer zweiten technischen Sache, die da, oder gar keine technische Sache, Quatsch, noch etwas konzeptionell ein bisschen anders ist als bei Netflix, Amazon und Apple. Das Ding heißt nicht Quick Bytes, also kleine Happen ohne Grund. Es sind nämlich jeweils immer nur 4 bis 10 Minuten Häppchen, die da geliefert werden. Und das ist finde ich sehr spannend, weil die Idee ist offensichtlich von den Quibi-Machern, dass Quibi ein Streaming-Dienst sein soll für die kleine Zeit zwischendurch, also in Bus und Bahn auf dem Weg zur Arbeit.
Ich finde übrigens, sowas hat immer in meinen Augen, ohne das jetzt gesehen zu haben, sondern nur aus deinen Erzählungen, immer so ein bisschen das Wort Bauchlandung auf die Stirn tätowiert, weil ja. es halt so, das ist so eine Kopfgeburt. Also da sitzen dann Leute da und die sagen, ja, und die Leute wollen doch tolle Filme sehen, aber die wollen die auch irgendwie im Bus sehen und dann wollen die doch auch mal hochkant sehen und lasst uns das doch mal machen und vergessen dabei, dass das Handy ja immer nur quasi so ein Ausspielgerät ist. Ich sag ja nicht bei Netflix, boah, ich will jetzt irgendwas auf meinem Handy anschauen, sondern eigentlich will ich ja immer irgendwas Großes sehen, was da gerade läuft. Und das, was du da mir so schilderst, das hört sich für mich so an, als hätte man quasi mal von hinten durch die Brust ins Auge gedacht und hat dann am Ende halt ein Format, das wahrscheinlich auch schön zu bedienen ist, das aber eben keine wirklich breite Masse adressieren kann, weil es eben kein Avengers Endgame dafür geben wird und weil es eben kein, ich weiß nicht, was sind denn erfolgreiche TV-Serien, Breaking Bad dafür geben wird.
Das weiß ich gar nicht. Also im Moment ist der Stand so von Quibi, dass sie durchaus den unglücklichsten aller Starts hinlegen konnten, weil wenn ich März sage, sollte es bei dir klingeln. März war die Zeit, wo nicht mehr so viele gependelt sind, wo nicht mehr so viele zur Arbeit gefahren sind.
Ja, aber ehrlich gesagt, hört sich das für mich auch nach einer richtig billigen Ausrede an, weil März war auch der Zeitpunkt, wo alle zu Hause saßen und auf ihre Handys geguckt haben, in der Hoffnung, dass da irgendwas Erfreuliches passieren würde, außer neue Infektionszahlen.
Ja, nee, das finde ich, das ist Quatsch, weil zu Hause machst du ja den Fernseher an oder
siehst du?
Das ist ja nun Quatsch. Aber ich kann nur berichten davon, dass ich die Stand jetzt, und ich habe das jetzt eine Woche lang mir angeschaut, noch sehr angetan bin. Also die Inhalte, es sind halt auch keine Hi-Yo-Pi-Sachen. Und ich mache übrigens keine Werbung, weil ich komme gleich noch dazu, warum ich das eventuell auch ganz problematisch finde. Aber es sind halt so Leute wie Christoph Waltz dabei, Lawrence Fishburne, Jennifer Lopez und gerade aus den USA. Eigentlich, was so irgendwie mehr oder weniger einen Namen in dieser Unterhaltungsindustrie hat, macht bei den Formaten mit. Ich finde auch die Realisation mit dem Hochkantformat erstaunlich, weil natürlich sind das alles Formate, die so ganz speziell auch auf Dialogen dann meistens ausgerichtet sind, wo man dann halt im Hochkantformat den Christoph Waltz sozusagen im Detail bekommt, während man quer ihn dann an seinem Schreibtisch sitzen sitzt. Das ist alles schön. Und die Inhalte und was die da gemacht haben, ist auch teilweise sehr, sehr spannend und alles ganz nett und auch sehr, sehr skurril, was da ist. Das Format gibt ja so einiges her. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir recht gebe, weil ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast, aber es ist halt endlich. Also es wirkt so, als hätten die, also ich weiß, dass die jetzt mittlerweile, dass die um die 300, 400 Inhalte da schon produziert haben.
Ja, da hat jemand Venture Capital eingesammelt. Die Geschichte, die du erzählst, klingt ja auch im ersten Moment so, als könnte sowas funktionieren. Und das müsste man es zumindest mal probieren. Und ich möchte wetten, das war jemand, der in Hollywood sehr gut vernetzt ist. Drum hat er auch Zugriff auf gute Schauspieler und offensichtlich auch auf richtig Geld.
Ja, und Katzenberg und Spielberg stehen dahinter.
Schauen wir mal, was da passiert. Also wenn du mich fragst, in einem Jahr sprechen wir darüber nicht mehr. Aber ich finde die Idee, ich sage ja auch nicht, ich finde die Idee schlecht, sondern ich finde einfach, dass da jemand nicht gesehen hat, dass wir eigentlich das Handy, dass das Handy in dieser Kette immer nur eine Krücke ist. Und eben du, einfach das Ausspielgerät, das wir da haben.
Von dem Erfolg, also ich will da gar nicht in die Zukunft blicken. Ich kann dir nur sagen, dass es mich für den Moment sehr fasziniert hat. Aber auch die Tatsache, dass sozusagen, ich habe jetzt so Staffeln durchgeguckt von einer Geschichte mit Anna Kendrick, die mit so einer Sexpuppe immer im Dialog ist, was weiß ich. Das ist total witzig und das ist total schön, ist aber nach 33 Minuten ist die ganze Staffel vorbei.
Ja, und also wahrscheinlich auch alle Ideen, die jemals jemand für dieses Szenario hatte.
Ja, du alter Zyniker. Aber was halt so ist, es wirkt halt auf den ersten Blick, als sei da ganz, ganz viel Content drin. Aber man muss natürlich sagen, von dem Content interessiert dich dann natürlich nur 30%. Und den hast du wahrscheinlich auch in 2-3 Wochen durchgeschaut, weil es einfach immer nur diese kleinen paar Minuten sind.
Also quasi mit Ausnahme der Minutenhäppchen der Disney-Plus-Effekt.
Ja,
in zwei Wochen ist alles vorbei und es kommt auch nichts mehr, was du noch. Ne, das stimmt ja nicht so ganz. Aber so ein bisschen.
Da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Bist du nicht der Typ, der mir gerade von Hamilton vorgeschwärmt hat?
Ich bin also totaler Hamilton-Fan. Also kann von allen, die hier sind, nur empfehlen, wenn ihr Hamilton noch nicht gesehen habt und wenn ihr zu denen gehört, die sich auch ein Disney Plus-Abo geholt haben und sich seitdem fragen, warum sie dieses verdammte Abo bezahlen. Schaut Hamilton an, Hamilton ist wirklich toll und ich glaube auch, wenn jetzt Mulan kommt, kann man den angucken, aber ich finde halt bei Disney Plus sind wir tatsächlich so in so einer Situation, wo einfach viel zu wenig kommt.
Und ja, das ist auch etwas, woran die wirklich kranken, ne? Also das muss man schon sagen. Also im Prinzip funktionieren sie auf dem gleichen Businessmodell wie Netflix und Co. auch. Plus Netflix hat einfach eine Pipeline in Gang gesetzt, wo man nicht das Gefühl hat, dass die auch nur irgendwann versiegen
mit neuem Content. Genau, und der Punkt ist halt auch, du musst dich inzwischen halt immer, wenn du so einen Dienst startest, mit Netflix vergleichen lassen. Womit wir auch wieder bei Quibi wären, das ja auch 8,99 momentan monatlich kostet. Und das ist halt der Preis für ein Netflix-Abo. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das Geld, ist mir doch egal, ich zahle einfach auch nochmal ein Abo und nochmal ein Abo und nochmal ein Abo, dann ist das in Ordnung. Aber ich glaube, dass einfach viele Leute da draußen, auch Leute, die durchaus das Geld übrig hätten, sich überlegen, sag mal, was zur Hölle kriege ich eigentlich für mein Geld? Und da wird es für diese Dienste, und da spreche ich jetzt nicht nur von Quibi, halt wirklich schnell relativ schwierig. Also wenn ich mir Disney angucke, Ich finde, das ist kein schlechter Dienst. Die haben wirklich ein paar nette Sachen. Aber das ist halt für mich so ein Dienst, der definitiv auf die Liste der Dinge kommt, die ich kündigen werde und die ich dann einfach mal wieder reaktivieren werde, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich so ein paar Dinge, die ich dort mal sehen möchte. Und auf die Idee komme ich bei Netflix halt nie. Weil da ist immer ein riesiger Backcatalog von Dingen, die man noch sehen kann. Und das kommt halt immer irgendwas Neues.
Immer wieder neues Zeug dazu.
Umbrella Academy, für, wenn wir schon beim Tipps geben sind, ist eins der absurdesten und größten Ereignisse, die Netflix, glaube ich, jemals geschaffen hat. Es ist einfach, also gerade für uns Nerds, es ist wahnsinnig toll.
Nee, absolut. Also ich glaube, das ist das, was Disney, auch das größte Problem bei Disney, dass die Leute, die für Hamilton abgeschlossen haben, Hamilton geguckt haben, dreimal geguckt haben vielleicht, ich habe gehört, man muss es mehrmals gucken, dann wieder abmelden. Das wird mit Mulan nicht unähnlich sein. Das ist da halt, wird einen großen Schwung geben von Leuten, die sagen, das will ich unbedingt sehen und dann wieder abmelden, weil Disney ist noch nicht in dieser Maschinerie drin.
Ja, ich glaube, für Netflix, Kinder ist irgendwie toll, wenn du kleine Kinder hast, dann ist da, glaube ich, ganz viel drin. Aber für uns, die wir so ein bisschen älter sind, ist es halt wirklich sehr dünn.
Ja, also ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wo du es erzählt hast, einmal den Quibi abschließen und dann mache ich auch einen Haken drunter. Du hast selbst gesagt 8,99, weil es ist auch in den App Stores in Deutschland schon erhältlich, obwohl es in Deutschland überhaupt gar nicht gestartet ist. Das habe ich vielleicht noch mal erwähnen sollen. Offiziell noch nicht gestartet. Die App ist die gleiche, die es in den USA ist, 1:1, was auch bedeutet, dass die Formate ausschließlich in Englisch oder wenn vorliegend in Spanisch sind, aber das Deutsch nicht ist. Das ist ja vielleicht auch schon mal ein Ausschlusskriterium für viele. Aber es ist nicht illegal, es ist offiziell in den Android- und App-Stores von Apple erhältlich. Haken hinter. Nächster Sprung zum Thema Serie respektive Streamer, fast zufällig ein bisschen ehrlich gesagt. Ich spreche von Mandalorian, weil ich habe mir die Tage mal von der Star-Wars-Serie diese Making-ofs, die haben
ja, da sind wir bei Disney Gallery übrigens oder? Schon. Das finde ich total bemerkenswert. Ich hab das neulich zu Frozen zweimal angeguckt, weil man eben irgendwie da sucht und sucht und sucht und am Ende guckst du irgend so ein dämliches Making-of in dem Wissen, dass du nichts gefunden hast und irgendwie aber trotzdem nicht wieder den Streaming-Dienst verlassen willst, weil du zahlst ja Geld dafür. Du musst ja irgendwas da drinnen anschauen.
Alter, du bist aber negativ heute, echt? Also ich meine, ich würde dir ja recht geben, theoretisch, aber es ist ja egal, was man sagt, du zerreißt es ja. Was ich aber allerdings nur sagen wollte, ist, dass die Technologie, mit der sie Mandalorian gemacht haben, unfassbar fasziniert. Also wer die Möglichkeit hat, übrigens, by the way, es gibt's auch auf YouTube. Man muss nicht zu Disney gehen. Ich habe jetzt entdeckt, dass es diese kleinen Hintergrundinformationsdinge zum Thema Technik auch auf YouTube gibt. Ich weiß nicht, was für Stichworte man da eingeben muss. Ich spreche aber von so einer Art Soundstage. Das sind immer so diese Hallen, wo die ihre Sets bauen. Die nennt sich, sie nennen sie jedenfalls The Volume, und die ist so atemberaubend, dass ich wirklich jedem sage, ich poste nachher mal den YouTube-Link bei uns in der Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich. Das ist so klasse, weil das ist ein bisschen wie Star Trek und das in der Star Wars-Welt erstmals, weil es ist wie ein Holodeck. Es ist eine 360-Grad LCD-Wand, die besteht ein bisschen aus mehreren Wänden, ist auch ein bisschen geteilt, aber es ist so faszinierend, weil das ist, die brauchen sozusagen überhaupt kein Bluescreen oder Greenscreen mehr, und die Schauspieler befinden sich quasi in der Szene, und es ist auch alle, die davon erzählen, ob es die Regisseure, die Produzenten oder was weiß ich, die sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt, weil es einfach, du bist plötzlich irgendwie auf Endor, du bist plötzlich irgendwie in diesem auf diesem Wüstenplaneten oder in der Situation, und das sieht wirklich klasse aus, und da kann ich nur jedem empfehlen, dieses Making-of mal zu sehen, weil für mich ist das the next stage of Filme machen, weil also da ist es, ich glaube, das wird sich sehr massiv auch auswirken auf die Art und Weise, wie Schauspieler mit solchen Dingen interagieren, weil es keinen Regisseur mehr geben muss, der im Hintergrund sagt, so, und jetzt stell dir vor, da steht jetzt ein riesen Godzilla vor dir oder so, oder da ist eine, keine Ahnung, was für ein Fantasiewesen oder sowas, sondern das ist quasi fast da. Du kannst es sehen, du kannst die Höhle sehen, du könntest durch Mittelerde wandern als Schauspieler in dem Moment, ohne dass du dich auch nur aus Los Angeles wegbewegt hast. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann ich nur jedem erraten, mich hat lange nichts mehr so beeindruckt, was Stichwort Filme machen, moderne Technologie und Einsatz, weil das kam dem Holodeck echt schon fast, oder es kommt dem Holodeck verdächtig nahe, also wird natürlich immer noch weit entfernt, aber da kann ich nur sagen, Hut ab Ding Dong, was ich glaube, das hat ILM, also diese Lukas Schmiede Industrial Light and Magic gemacht. Ist das nicht das Stichwort, wo
immer ich hab jetzt gerade gezuckt. Weil ich eigentlich eine andere Geschichte noch hätte erzählen können an dieser Stelle, dachte mir aber, dann weint er wieder. Offensichtlich bist du schon so traumatisiert, dass du das schon selber quasi aufrufst.
Ja, für alle Leute, die jetzt nicht wissen, wovon Martin und ich reden, das ist schon ein, zwei Mal in diesem Podcast vorgekommen. Martin war mal auf der Skywalker Ranch.
Ja, und bei Industrial Lights and Magic, was ja nochmal ein Unterschied ist. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich musste gerade dran denken, was eine andere Geschichte nochmal ist. Ich hatte mal das Vergnügen, George Lucas zu treffen, und der hat da eben erzählt, dass er vor allen Dingen auch deswegen keine Star Wars Filme mehr machen möchte. Das war damals zum Start von Episode 3, weil er sagte, es ist einfach, du gehst abends nach Hause und du weißt erst ein halbes Jahr später, wie das, was du heute gefilmt hast, aussieht. Und
das passt,
er fand, ganz gut, er fand ja. Das eben wahnsinnig anstrengend. Insofern ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die von ihm inspirierte und gegründete Special Effects Firma da endlich mal dran arbeitet. Es ist allerdings auch, finde ich, so ein Schritt, der längst überfällig ist, weil so Dinge wie Bluescreen, inzwischen Greenscreen, halt seit, ich weiß es nicht, wie vielen Jahrzehnten benutzt werden. Und dass man da endlich mal was macht, finde ich eigentlich längst überfällig, auch wenn das wahrscheinlich jetzt total eindrucksvoll aussieht. Also das ist halt so eine Entwicklung, die einfach jetzt mal nötig war.
Ja, also ich poste da mal das Video, da könnt ihr euch, müsst ihr gar nicht erst bei Disney euch anmelden. Aber übrigens, kleine unangekündigte Seitennotiz. Hast du gehört, dass George Lucas angeblich wieder eine Trilogie machen will, eine Star Wars Trilogie? Mal so zum Stichwort, ich mache nie wieder Star Wars.
Und ja, die zweite Frage, jetzt ginge es ja dann quasi, wenn das so toll funktioniert.
Du meinst, das könnte der Grund sein. Kurze Frage, wie fühlst du dich? Ich halte das für keine gute Idee.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mich wahnsinnig traurig, weil mit Episode 8 und 9 tatsächlich was geschafft haben, was ich davor für absolut unmöglich gehalten habe. Ich habe keine Lust mehr auf Star Wars. Also es ist wirklich, wenn jetzt jemand einen neuen Film ankündigt, ich werde mir den anschauen. Ich werde mich aber definitiv nicht drauf freuen, weil die letzten zwei und ehrlich gesagt auch einige Filme da drumrum, also Rogue One, Han Solo, wirklich so waren, dass ich sage, ich will eigentlich erstmal nichts mehr sehen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das vielleicht mal wieder toll finde, wenn dann vielleicht auch irgendwann mal was Tolles kommt. Aber momentan ist meine Gefühlswelt bei Star Wars eher ängstlich abwartend. Also eher so, ach nee, lieber nicht noch ein Film, da muss ich mich nochmal aufregen, muss nochmal irgendwie mit so absurdem Unsinn mich auseinandersetzen. Und also mir reicht es gerade, ich brauche keinen Star Wars. Ich fand ehrlich gesagt, auch Mandalorian hat da gut reingepasst. Ich fand Mandalorian vollkommen in Ordnung, aber eben auch nie an dem Punkt, wo ich sagte, wow, war das toll. Sondern das war halt so solides Action-Kino mit ohne Story. Und wäre ich 20 Jahre jünger und hätte zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es geguckt habe, 2 Promille mehr gehabt, hätte ich es wahrscheinlich total geil gefunden. Aber so als bald jetzt 50-jähriger älterer Mann musste ich echt sagen, ja, das kann man schon angucken, aber so richtig gut war das auch nicht.
Naja, mein junger Padawan, da weiß ich aber nicht.
Du siehst Baby Yoda und deine Hormone spielen verrückt, ich weiß schon, aber es ist halt...
das nun wieder war das, glaube ich, bin einer der wenigen, neben dir scheinbar, der von Baby Yoda jetzt nicht so gekickt
war. Nee, ich fand den wahnsinnig süß, aber das war's dann ja auch schon wieder. Also ich gehe auch in den Zoo und bin ganz begeistert, wenn ich da ein neues Affenbaby sehe oder so, aber das ist halt... Es ist halt für so einen Film oder für so eine Serie ist es halt schon ein bisschen wenig. Also das reicht dann halt einmal, dass Twitter verrückt spielt und insofern haben sie ja alles richtig gemacht. Aber das ist jetzt halt keine dieser Figuren, wo ich sage, boah, da will ich jetzt nochmal 37 Folgen sehen und dass man den braucht, um die coolste Figur, die Star Wars noch übrig hatte, überhaupt irgendwie erträglich zu machen, das ist schon arm.
So. Ich habe da gar nichts weiter zu sagen. Ich will einfach meinen Ausflug in die Unterhaltungsindustrie mit einem kleinen, ich weiß gar nicht, ob es ein Tipp ist, weil ich habe selbst noch nicht gesehen, einem kleinen Thema beenden, weil es so schön zu uns passt. Es gibt nämlich offensichtlich dieser Tage demnächst eine neue Serie auf Netflix, die nennt sich Freaks. Natürlich handelt die nicht von uns beiden, Martin, und auch nicht von euch da draußen.
Gott sei Dank.
Aber es ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass mich, ich habe bis dato nur den Trailer gesehen, auch den poste ich gerne nachher nochmal, von dem ich gedacht hätte, dass es mich interessiert, wenn ich folgende Worte sage. Es ist nämlich eine Superheldenserie, eine neue aus Deutschland.
Mhm.
Und ich, genau.
Sind wir jetzt wieder bei Weißwurstman und weiß nicht, wie die seinerzeit hießen. Das hatten wir doch auch schon mal hier im Podcast. Ein deutsches Superhelden-Comic. Wie hieß der denn? Also,
Supermeier.
Nee.
Also Supermeier gab's. Das ist aus der Clever und Smart.
Ja, Welt, nein, aber wir hatten ganz zu Anfang unseres Podcasts auch mal über einen deutschen Superhelden-Comic gesprochen, der das noch halbwegs ernst gemeint hat.
Oh ja.
Nicht clever und smart, sondern und da gab es dann einen bayerischen Superhelden und einen, ach, ja, ich weiß es
ich
nicht. Was,
auch.
Aber
ich
es ist,
mich, ich weiß es
ist
auch
alles
mehr.
Weg.
Aber stimmt. Aber ich muss trotzdem ganz kurz sagen, warum ich das überhaupt erwähne, nicht nur, weil das Freaks heißt, sondern ich habe den Trailer gesehen und ich kann nur sagen, das erinnerte mich ganz stark an solche Serien wie halt Heroes oder wie ich will jetzt nicht The Boys und Doom Patrol, Quatsch, nicht Doom Patrol, sondern was ist deine Umbrella Academy anführen, aber es war von der Produktion her schon ziemlich cool, es nahm sich ernst, es ist kein Quatsch, es geht wirklich im Zentrum steht offensichtlich irgendeine Frau, die super Kräfte im wahrsten Sinne von Stärke empfindet und die dann auf dem Weg, sich da herauszufinden, sozusagen immer mehr Leute, ich nehme mal an, sie heißen Freaks, findet, die dann, der eine hat Elektrizität und was weiß ich. Also es wirkt alles sehr seriös und im ersten Schritt fand ich es gar nicht langweilig. Also es war ganz viele Dinge, die mich da irritiert haben. Also ich werde da dem auf jeden Fall wahrscheinlich mal die erste oder zweite Folge vielleicht sogar auch gönnen und gucken, ob das was
ist. Du hast jetzt aber zwei Worte noch gesagt, wo ich noch mal was einwerfen muss, nämlich The Boys. Ja. Ich hatte ganz komische Erlebnisse. Wann, weißt du eigentlich, wann The Boys 2 startet, also die zweite Staffel? Weil, also ich hatte einmal.
Ich glaube noch im September.
Einmal gab es nur den Trailer bei mir und einmal gab es dann die erste Folge. Als ich da aber drauf getippt habe, kam tatsächlich bei Amazon Prime die Meldung, also eine Fehlermeldung. Das hatte ich vorher noch nie und da kam dann irgendwie, ist uns irgendwie peinlich, wenn das weiter passiert, melde dich doch mal beim Kundendienst. Und dann dachte ich mir, okay, nee, habe ich jetzt keine Lust, irgendwie abends um 9 noch beim Kundendienst von Amazon anzurufen. Aber die sind noch nicht online, das würde das dann ja erklären.
Also ich glaube nicht, dass die schon online sind, aber ich habe gerade gestern sogar geguckt, zufällig, weil das Amazon ganz clever mir schon wieder in meine vordere Seite gepusht
hat. Ja, da hatte ich es eben auch gesehen und da dachte ich mir,
Die bereiten sich nämlich darauf vor, dass das irgendwie losgeht. Du hattest aber zwei Sachen, die du sagen wolltest.
Ach so, war da noch ein zweites dabei? Weiß ich nicht, aber also ich muss sagen, wir haben echt zuletzt viele gute Superhelden-Serien gekriegt. Also ich fand auch Doom Patrol wahnsinnig amüsant, das ist halt... Jetzt nicht absolut, so ernst gemeint gewesen, aber ich fand das wirklich sehr lustig und nicht nur wegen der Kuh, wobei schon viel wegen der Kuh, aber auch ohne Kuh wäre das noch ganz gut gewesen. Und ich fand ehrlich gesagt, also nochmal, ich finde die zweite Staffel von Umbrella Academy ehrlich gesagt nochmal einen guten Tick besser als die erste. Und das ist.
Oh, du bist schon so weit.
Das,
ne?
Ist,
ich bin jetzt durch mit der ersten.
Also ganz ehrlich, Umbrella Academy ist ganz großes Kino. Also das ist jetzt auch nichts, wo man da sitzt und sagt, boah, ist das geil. Aber das ist sowas, das ist einfach so liebevoll gebaut und die Figuren sind so skurril und so glaubwürdig dabei, aber auch irgendwie und teilweise dann aber auch wieder so übertrieben. Das ist wirklich toll. Also ich finde...
Aber das ist es auch. The Boys, Umbrella Academy, Doom Patrol, das sind halt im Grunde genommen alles so Superhelden-Serien aus dem Superhelden-Genre, die halt auch all das verkörpern, was bis dato im Kopf eher nicht vorhanden war bei den...
Ja, und eben
auch... Es sind halt keine X-Men, keine...
Ja, ne? Und auf einer auch künstlerischen Ebene, das Wort fiel mir gerade fast ein bisschen schwer auszusprechen, wo ich auch sagen muss, wenn du Umbrella Academy mit The Boys vergleichst, ist The Boys halt billig produzierter Trash. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht sehr auf die zweite Staffel freue. Und ich finde das auch toll, was die da machen. Aber es ist halt im Vergleich ist Umbrella Academy wirklich ein kleines Kunstwerk.
Komm, damit Haken hinter unserem Ausflug in die Unterhaltungsindustrie. Und
so, wir haben die erste halbe Stunde schon totgeschlagen, mein lieber Sven. Wir wollten eigentlich auch noch ein bisschen über richtige Unterhaltungselektronik sprechen.
Genau.
Und heute, liebe Hörer, ihr merkt es vielleicht schon, ich glaube, wir schaffen es mal, eine Folge das böse A-Wort nicht zu sagen. Oder?
Ich sag's jetzt auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Ich sag's nicht. Also es ist absolut nicht böse, aber ich sag's das A-Wort nicht. Nein.
Ja, mal gucken.
Nein.
So, worüber Schatz,
kannst du mal einen Apfel bringen?
Müssen wir sprechen.
Ja. Ich wollte mit dir über die Xbox reden.
Ja.
Weil wir wissen ja seit ein paar Tagen, sie kommt im November.
Ja, wobei, also genau am 9. Das ist ja wieder bemerkenswert, die eigentliche Nachricht, also das ist ja nun wirklich keine echte Nachricht gewesen, was Microsoft da gemacht hat. Es ging da ja nur darum,
den Satz ja auch noch nicht zu Ende.
Die eigentliche Nachricht quasi zu begraben, die in dieser Information steckte, die Microsoft uns da schon mal hingeworfen hat. Aber mach du ruhig zu Ende.
Nee. Oh, komm, jetzt übernimm einfach.
Ja, ist ja klar. Nee, die eigentliche Nachricht ist, Halo wird zum Start der neuen Xbox nicht fertig. Also das Schlimmste, was passieren konnte, ist quasi passiert. Es wird Stand jetzt zum Start der neuen Xbox keinen Exklusivtitel geben, auf den man wartet. Also ich kann mir nicht vorstellen, neulich hat Sony 25 Titel gezeigt und da waren auch eine Menge dabei, wo ich sagen würde, okay, da warte ich jetzt
nicht wirklich
drauf. Aber da waren auch viele dabei, wo ich wirklich sagte, okay, die machen mich neugierig genug und die zeigen auch, was diese neue Konsole kann und was ich da krieg und warum ich da Geld ausgeben muss, um eben eine neue Konsole zu kaufen. Und bei Microsoft ist der Stand jetzt also korrigier mich gern, wenn ich was übersehen habe, aber also es gibt keinen tollen Exklusivtitel für die Xbox, für den ich die Xbox kaufen muss. Und das ist der Start in die neue Konsolengeneration, den sich Microsoft da gemalt hat. Und das finde ich, also das finde ich wahnsinnig irre. Und da dann zu sagen, übrigens der Titel, auf den die Xbox-Fans alle warten, der kommt übrigens auch nicht zum Start, sondern dann irgendwann mal später und wir wissen auch noch nicht so genau.
Ja, vor allem, ich meine, Sie haben ja noch nicht mal gesagt, der kommt dann 3 Wochen später.
Nee.
Sondern Sie haben original gesagt, auf unbestimmte Zeit in 2021 verschoben.
Es gilt ja das Alte, was Shigeru Miyamoto gesagt hat. Ich sehe schon, das ist der Mann, der Super Mario erfunden hat und eigentlich alles erfunden hat, was im Gaming irgendwie so normal ist. Also die erste 3D-Grafik, Shigeru Miyamoto, kabellose Controller, dass wir von links nach rechts laufen und so weiter. Und Super Mario und Zelda und ach, ich weiß es nicht. Egal, aber der hat mal so schön gesagt, das fand ich wirklich toll, ein schlechtes Spiel, das auf dem Markt ist, wird immer ein schlechtes Spiel bleiben. Ein gutes, also ein Spiel, das noch nicht auf dem Markt ist, hat immer noch die Chance, ein gutes Spiel zu werden. Insofern lieber später als schlecht. Das ist prinzipiell vollkommen richtig, aber das ist eben auch nicht überraschend, dass sowas mal passiert. Und eine große Firma wie Microsoft müsste bitte einen Plan für solche Szenarien haben. Also die hätten eigentlich zum Start, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen 5 dieser Titel haben müssen, aber zumindest 3, sodass es eben nicht schlimm ist, wenn einer wegbricht. Weil also auch Forza Motorsport wird, was ja auch immer so einer der Punkte ist, wo man sagt, okay, dafür lohnt sich's wirklich, eine Xbox zu haben. Also nicht für mich, aber für Leute, die Rennspiele haben. Aber auch die werden zum Start nicht da sein. Und auch eben nicht in dem Fenster, wo man sagt, okay, nicht jetzt am Tag 1, aber am Tag 27, sondern eben auch wieder erst nächstes Jahr. Das heißt eigentlich, also in meinen Augen gibt es dieses Jahr definitiv keinen Grund, sich eine Xbox zu kaufen. Es gibt aber ein paar Gründe, die PlayStation 5 sehr attraktiv zu finden. Und das ist wirklich ein Drama für Microsoft.
Eigentlich ist dramatisch.
Ja.
Also eigentlich ist man weiß auch schon mal, ich will jetzt einmal noch mal ganz kurz, weil ich es gelesen habe und einfach noch mal Name-Drop, also über 40 Launch-Titel, ich glaube 45, lass mich lügen, 47 Launch-Titel von der Xbox. Und ich habe die Zahl gelesen, 90%, und einer hat sogar geschrieben, im Grunde nur 1, das kann ich jetzt nicht variieren, werden halt nicht exklusiv für die Xbox sein. Die werden zumindest auch auf PC rauskommen.
Ja.
Und Microsoft wird sie dann auch über Steam verfügbar, oder die werden auch über Steam verfügbar sein. Und ich kann die Strategie von Microsoft, ist denen die Xbox egal?
Man versteht das nicht. Also es ist wirklich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft über die Zukunft die Gegenwart vergisst. Wo ich bei Sony so das Gefühl habe, dass genau das Gegenteil das Problem ist, dass die jetzt total gut aufgestellt sind, aber immer noch keine valide Zukunftsstrategie haben. Aber auch da gilt halt, das kann ja sein, dass die in einem Jahr ums Eck kommen und das alles ganz toll wird bei denen. Aber bei Microsoft habe ich so das Gefühl, die sind ja mit dem Game Pass, das ja wirklich ein tolles Produkt ist. Und mit der xCloud, diesem Streaming-Ding, auch schon für die Zukunft wirklich gut aufgestellt. Aber ich frage mich halt, wie stellen die sich eine Gegenwart vor? Also wie stellen die sich vor, dass auch die Fans sagen, ich kaufe eine Xbox, wenn es dafür eigentlich eben keinen guten Grund gibt? Und ich kann mir nur vorstellen, dass es tatsächlich so ist, wie ich es gerade gesagt habe, man beschäftigt sich viel zu sehr mit der Zukunft, mit den Konkurrenten aus dem Valley, wo man auch schon sagt, naja, und wenn Google jetzt anfängt mit Stadia und wenn Nvidia anfängt mit GeForce Now und all diesen Diensten, dann müssen wir doch da aufgestellt sein. Und damit haben sie natürlich ein Stück weit recht, aber das Jahr 2020 verpennen sie gerade komplett. Und das, also ich kann mir nicht vorstellen, es ist jetzt schwierig zu sagen, dieser Streit ist schon entschieden, weil es halt doch noch ein bisschen früh ist. Aber also Stand jetzt, was ist jetzt Mitte August, sehe ich keinen Grund, warum man sich eine Xbox kaufen sollte und ganz viele Gründe, sich auf eine PlayStation 5 zu freuen.
Ja, ein bisschen dramatisch ist es schon, finde ich.
Ich finde, es ist halt wahnsinnig ärgerlich, weil es am Ende halt auch den Druck bei Sony rausnimmt. Also ich glaube, dieses harte Rennen, das die über die letzten Jahre, also gerade über die Jahre vor den letzten Jahren gefahren haben, also gar nicht so sehr mit der PlayStation 4 und der Xbox One, sondern eigentlich noch mit der PlayStation 3 und der Xbox 360. Ich glaube, dieses harte Rennen hat dafür gesorgt, dass wir heute so tolle Spiele eben haben, wie es Last of Us, wie es Ghost of Tsushima, wie es Horizon Zero Dawn ist. Und ich glaube, in der nächsten Generation wird sich Sony nicht besonders anstrengen müssen. Wenn jetzt jemand von Sony da wäre, würde der natürlich sagen, wir machen das nicht, um Microsoft eine auszuwischen, sondern wir machen das ja for the players. Also, aber ich glaube einfach, je härter deine Konkurrenz, umso härter arbeitest du auch. Und wenn du feststellst, Mensch, ich sitze hier auf meinem Gipfel eigentlich ziemlich allein rum und da kommt auch niemand gerade so hochgerannt, dann ist es vollkommen menschlich und natürlich zu sagen, naja, dann kann ich es auch ein bisschen entspannter angehen lassen. Also, ja.
Dem gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen, außer die Frage, weil ich befürchte, was deine Meinung dazu ist, wollen wir weiter über Microsoft reden, weil ich habe das Gefühl, beim nächsten Thema könnte Microsoft bei dir auch nicht so gut rumkommen. Aber was wir dieser Tage bekommen haben, sind nämlich ebenfalls ein Startdatum, also Anfang September, vom Microsoft Surface Duo. Seines Zeichens das erste Smartphone von Microsoft seit Jahren. Oder irre ich mich?
Das kann man, glaube ich, so sagen.
Genau. Ja. Und es ist die Faltnummer, die sich wie ein Buch faltet, mit zwei Displays.
Ja, aber eben mit zwei Displays
voneinander
und damit sind. Immer mit einem Loch dazwischen. Und manchmal tut's weh zu sagen, ich habe es ja schon immer gesagt, aber wir hatten letztes Jahr, als dieses Gerät vorgestellt wurde, ja schon drüber gesprochen und gesagt, das wird, wenn es auf den Markt kommt, ganz schön alt aussehen. Und genau das tut's jetzt halt auch. Also selbst so ein Hersteller wie LG hat inzwischen schon eine Menge dieser Doppel-Smartphones ausprobiert und also mit zwei Bildschirmen, teilweise auch mit einem Add-on-Bildschirm, den man dann zu einem bestehenden Telefon dazu kaufen konnte, wenn man das denn wollte. Und die Tatsache, dass wahrscheinlich sich jetzt ganz viele Leute fragen, wovon spricht der eigentlich gerade? Zeigt, wie erfolgreich dieses Modell ist.
Ja, bevor ich meine 5 Cent dazu reinschmeiße, nochmal kurz die Eckdaten. Es werden zwei in der Tat gleich große Bildschirme sein, die da zusammengeklappt wird, 2x5,6 Zoll. Insgesamt, wenn die so beide aufgeklappt sind, soll es 8,1 Zoll sein. Es soll im Gegensatz zu der Konkurrenz von Samsung und von, wer hat da noch geklappt dieser Tage?
Huawei.
Ja, Huawei war das, genau, Entschuldigung. Soll es diesmal Gorilla Glass sein, was sich bei dem natürlich dann jetzt anbietet, bei dem Design jedenfalls. Also die Oberfläche wird nicht so anfällig sein. Ja gut, was dann noch da ist, ist halt ein relativ aktueller Snapdragon, obwohl, naja, relativ mit 855 der drin sein soll.
Der war letztes Jahr aktuell.
Genau, der ist vom letzten Jahr, da muss ich dir leider recht geben. Es wird auch kein 5G drin sein. Ich bin auch skeptisch, ob bei so einem großen Gerät der 3577 mAh Akku ausreicht. Puh, ich bin mir da nicht sicher. Und für das Ganze wollen sie, obwohl das ist bei Club-Handys jetzt mittlerweile ja nicht mehr so ist, rund 1400 Dollar haben.
Es ist eigentlich ein guter Preis. Also das muss man an der Stelle auch fairerweise mal sagen. Also es liegt natürlich deutlich unter dem Preis, den andere für einen Fall Handy aufrufen. Insofern hat man zumindest bei Microsoft offensichtlich schon verstanden, dass man da jetzt nicht über ein Stück haben wollen Hightech spricht, sondern eher über was wahrscheinlich eine relativ begrenzte Nutzerzahl hat. Ich glaube aber Microsoft tatsächlich auch, dass die sich schon Gedanken gemacht haben und Kunden im Visier haben, die so ein Gerät wirklich gern haben wollen.
Also es ist jetzt zum Start hat der Panos Panay ja, der übrigens sagt, it's probably one of the sexiest devices we've ever built. Erinnert dich das an was?
Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch aus der Rubrik, entweder ich weiß was über Sex, was du nicht weißt, oder du weißt was über das Gerät, was ich nicht weiß.
Genau. Nee, aber eigentlich wollte ich sagen, parallel zu der Verkündigung, Ankündigung der neuen Eckdaten und des Startdatums gibt es ein neues Video. Dazu, auch das könnte ich gleich mal posten. Das wird ziemlich viel, was ich posten
Spam muss. Das ruhig voll, dieses TechFreaks ja, unter ja, sich ja, da bei Facebook.
Ja.
Das machen andere ja auch. Also einer unserer TechFreaks hat die Tage ein einstündiges Werbevideo vom Mediamarkt für das LG Velvet gepostet. Und zwar auch ohne Kommentar. Sondern
nur. Aber da wunderte mich, ich wollte das gerade löschen, weil wir ja mal gesagt haben, Werbung bei uns lassen wir. Und dann sehe ich, dass du es kommentiert hast und dachte ich mir, okay.
Nee, ich hatte eigentlich, also er schrieb drüber LG Velvet, also wirklich auch ohne irgendwas dazu und dieses einstündige Werbevideo, wo ein Verkäufer vom Mediamarkt und ein Produktmanager von LG uns eine Stunde lang erklären, wie geil dieses Telefon ist und zwar vollkommen, unreflektiert und uns dann am Ende noch sagen, dass sie noch einen total geilen Mobilfunktarif dazu haben, den sie uns an der Stelle gern verkaufen würden. Und ich habe dann nur Magnum Classic drunter geschrieben, weil ich mir dachte, vielleicht fällt ihm auf, dass man einfach mit so einem Produktnamen total wenig anfangen kann und dass es da auch keine vernünftige Kommunikation gibt. Hätte der geschrieben, schaut mal, das ist total geil, dann hätte man vielleicht drüber sprechen können. Oder er hätte sagen können, schaut mal, was für eine dämliche Idee das ist oder so. Aber also es war wirklich nur, da stand LG Velvet. Und ich dachte mir, und nun? Also dazu muss man sagen, dass LG Velvet ist glaube ich, ein vollkommen passables Mittelklasse-Gerät. Aber jetzt eben auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, toll, sondern halt so, ja, ist schon okay.
Ja. Du komm, dann lass uns abschließend oder gebe ich abschließend nochmal zum Microsoft Surface
Duo. Übrigens, für das gibt es auch so ein Klappdisplay, falls jemand überlegt, ob er 1500 Euro an Microsoft überweist für das Duo.
Das habe ich nicht verstanden.
Für das Velvet kann man so ein Zusatzdisplay kaufen.
Ach so, jetzt verstehe ich.
Dann hat man auch zwei Displays, die miteinander wenig zu tun haben und einen schönen Balken in der Mitte haben. Und ja.
Also die 50% der Eckdaten, die ich eben genannt habe und die vom Duo bekannt sind, lassen mich auch ein bisschen sagen, Microsoft, da gibt's aber Moderneres, hätte man noch ein, zwei Schippen draufpacken können. Ich kann aber auch sagen, dass mir das natürlich Marketingvideo, gar keine Frage, wo wir gerade am Thema waren, dass da zu sehen ist, macht mir Lust darauf, weil... Ich habe es ja vor, glaube ich, mittlerweile einem Jahr schon mal in so einer Veranstaltung in der Hand haben können und gesehen und fand es da schon nicht so schlecht. Da hatten wir, glaube ich, sogar schon mal
drüber
Podcast fast ein bisschen gestritten. Ich meine, ich würde diese beiden Screens noch nicht gleich, also du findest es ja nahezu frivol, dass da das einfach zwei getrennte Screens sind.
Ja, ich habe Geräte schon ausprobiert und einfach für mich festgestellt, dass die Unterstützung in Android nicht gut genug ist. Und dass es zu wenig Anwendungen gibt, weil du bewegst dich halt in einer Welt, da sind wir wieder bei Quibi, die auf ein Format optimiert ist. Und zwar komplett auf dieses Format optimiert ist, weil es eben Stand heute eigentlich nur Handys gibt, die ein hochformatiges 16:9 Display haben. Und das ist die Welt, in die du da reinkommst. Und dann kommst du mit deinen zwei Displays. Und dann muss man sich schon wirklich coole Dinge überlegen. Also ich stelle das jetzt fest, ich nutze momentan gerade ein P30 Pro privat und das hat jetzt ein Update gekriegt, wo man so Apps auch auf dem Bildschirm quasi schweben haben kann in einer verkleinerten Form, sodass man zwei Apps gleichzeitig hat. Ich nutze das nie, weil es einfach keinen Sinn macht auf diesem Display, weil alle Apps auf genau dieses Format optimiert sind. Und auf dem Clubphone von Huawei, da macht das total viel Sinn, weil da kannst du dann eine App unten haben und die andere zur Seite ziehen und trotzdem noch irgendwie beides ganz gut sehen. Aber es gibt zu wenig Unterstützung für diesen Formfaktor. Ich finde gar nicht, dass zwei Displays an sich blöd sind, sondern es fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden die Unterstützung. Wenn du auf dieser App, also wenn du dann auf diesen zwei Displays Netflix guckst, wird eins dieser Displays tot sein. Wenn du YouTube-Videos gucken wirst, wird auf einem dieser Displays der Film laufen und auf dem anderen wird das Kommentarfeld sein, wo ich auch sage, ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht, dass ich das sonst nicht sehen muss. Und klar wird das ein paar Anwendungen geben. Wenn du mobil Excel machen wirst, wirst du es lieben. Aber es wird halt einfach viel zu wenig sein und das wird an viel zu vielen Ecken haken und zerren und ziehen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, weil ich zuletzt wirklich ein großer Fan der Microsoft Hardware Division war. Die haben ganz tolle Produkte abgeliefert und haben jetzt, finde ich, also liefern jetzt mit dem Produkt gefühlt das zweite Schwache ab. Ich fand das Surface Go 2 schon wirklich nicht überzeugend. Und das sieht jetzt auch wieder wie so ein Produkt aus, das nicht schlecht sein wird, aber das halt auch weit hinter dem zurückbleibt, was man sich wünscht, wenn man dieses Produkt sieht.
Also ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin nicht ganz so skeptisch wie du. Obwohl, wie so häufig hast du natürlich, haben auch deine Worte ein Tröpfchen Wahrheit in sich. Also klar, also Microsoft hat mit Google da jedenfalls nach beiderseitigen Aussagen eng zusammengearbeitet, haben die APIs sozusagen, die Schnittstellen festgelegt, mit denen diese beiden Displays optimal versorgt werden. Und Microsoft hat natürlich, wie du da sagst, alle ihre Excel, Word und PowerPoint und Co. alle angepasst. Und Google hat ihre Dienste darauf angepasst. Und es, wie du es gesagt hast, es werden zwei Apps gleichzeitig, einer links, einer rechts. Einige werden da drüber. Die Kindle-App wird es geben, wo es dann quasi wie ein Buch ist, wo man blättert, also wo wirklich links, rechts ist. Das wirkt alles ganz nett und ich gebe dir recht, es wird stehen und fallen, das Prinzip mit der Anzahl der guten und wichtigen Apps, die da was Sinnvolles draus machen. Und auch mir fehlt da im Moment noch die ganz große Fantasie und es wäre für mich spannend zu wissen, ob die Partnerschaft von Google und Microsoft da groß genug ist, dass App-Developer-Sachen, ja, neben all diesen anderen Versionen hauen wir da auch nochmal welche raus.
Ja, es ist ja auch eine dieser Ankündigungen, wo man ganz ehrlich sagen muss, also stell dir mal vor, was das Gegenteil wäre. Also es ist ja ungefähr so wertvoll, wie wenn Apple sagt, das ist das schönste iPhone, das wir jemals gebaut haben. Also eine Nachricht wäre es ja nur, wenn Microsoft sagen würde, ja, wir haben das gemacht, wir haben mit Google aber überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir haben uns da null drum gekümmert, ob es Betriebssystemunterstützung für so ein Format gibt. Das wäre eine Nachricht. Da finde ich, könnte man dann drüber reden. Aber dass die sagen, wir haben da mit Google gesprochen, mein Gott. Ja, natürlich sprechen die mit Google. Aber man muss sich halt auch das Galaxy Fold angucken und man muss sich das Mate XS angucken, wo man einfach feststellt, das sind total spannende Geräte, aber Android kriegt es Stand heute nicht hin, die sinnvoll mit Inhalten zu versorgen, weil es einfach Exoten sind und weil dieser Markt vielleicht irgendwann mal wachsen wird, aber eben jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, das ist jetzt der neue Formfaktor, den plötzlich alle haben wollen, sondern das ist halt so für eine sehr kleine Gruppe, die bereit ist, viel Geld auszugeben und die bisher es eben auch nicht geschafft hat, diese Geräte irgendwo zu etablieren. Also es ist ja auch beim Galaxy Fold nicht so, dass man jetzt so diese coolen, reichen Tech-Typen alle mit einem Galaxy Fold rumlaufen sehen würde oder einem Mate XS, sondern also ich sehe dieses Gerät im besten aller Fälle bei Samsung und Huawei-Managern. Ich weiß nicht, ob du es schon mal, also du schon mal ein Fold gesehen hast in freier Wildbahn, also außerhalb der Leute, die ein Testgerät bekommen haben. Oder ob du eben schon mal Moto Racer gesehen hast oder ein Huawei Mate XS oder ein Samsung Galaxy Flip. Ich sehe diese Geräte halt einfach auch nicht. Und solange man die da draußen nicht sieht, wird sich eben auch in den Betriebssystemen nicht genug verändern.
Du, das will ich einfach mal so stehen lassen. Du hast viel Wahres gesagt. Mal schauen. Ich habe ja immer noch dieses Bedürfnis, dass sich mal was Neues durchsetzt und dass man da sozusagen ja jetzt auch mal mit einer ganz neuen Gerätekategorie auch mal leben kann und dass das nicht nur Exoten sind. Aber da ist vielleicht auch der Wunsch zu sehr Vater des Gedanken. Ich bin sehr gespannt. Also ich würde das Ding gerne mal ausprobieren, aber das würden wir wahrscheinlich alle gerne. Das heißt ja noch nicht, dass es gut sein wird.
Ja, lass es uns ganz, dabei ganz ehrlich, also bei aller Kritik, ich glaube auch, man muss sich das auf jeden Fall mal anschauen. Genau. Also ich traue Microsoft auch durchaus zu, da ein paar Ideen gehabt zu haben, wo man dann am Ende sagt, wow, das ist schon ziemlich cool irgendwie und da auch den Markt vielleicht auch mal ein bisschen voranzutreiben. Ich würde das jetzt nicht komplett verdammen wollen. Ich sehe bloß für dieses Gerät halt irgendwie wahnsinnig viele Dinge, die jetzt im Vorfeld bei mir schon sagen, boah, will ich jetzt wirklich 1500 oder 1400 Euro ausgeben für ein Gerät, das dann einen Prozessor aus dem letzten Jahr hat, das Löcher zwischen dem Display haben wird. Und ich glaube, der Akku ist auch so ein Ding, also 3,5 Amperestunden ist halt einfach ein bisschen wenig für ein Gerät, bei dem du planst, ja viel mit zwei aktiven Displays zu arbeiten. Also wenn heute ein Handy kommt...
Vielleicht ein Grund, warum kein 5G-Chip drin ist und, glaube ich, kein NFC-Chip. Also da ist... Die haben schon an einigen Ecken geschraubt.
Aber kein NFC geht doch gar nicht, Sven. das definiert dieses Gerät doch schon mal von Anfang an höchstens als Zweitgerät, weil ich nicht damit bezahlen kann.
Ja. Vielleicht ja auch eine Fake News, aber ich habe von No NFC auch gelesen, definitiv.
Also das fände ich total absurd, ehrlich gesagt. Aber gut, wir warten und hoffen, dass wir da mal irgendwie ein Gerät kriegen, das wir uns mal angucken können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich würde sagen, wir müssen mal zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon relativ weit und der Rest, den ich noch auf dem Zettel habe, ist alles so... Alles nur noch B-Ware, die lassen wir mal. Deswegen bleiben wir jetzt
hier nur A-Ware, Sven. Jeder Tag ist
genau, Super Bowl. Genau. Deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt dran, man kann es auch bewerten, man kann ein paar Sternchen bei iTunes oder dem Podcast-Clients der Wahl geben. Wird uns freuen.
Ja, wobei, also ich möchte an dieser Stelle auch mal an alle, die jetzt noch zuhören, was nach über 50 Minuten ja auch schon zeigt, dass ihr eine hohe Leidensfähigkeit habt, wollte ich auch wirklich nochmal Danke sagen. Unsere Userzahlen sind toll, das Feedback, das wir von euch kriegen, ist toll und also vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch einfach mal. Macht so weiter wie bisher, gern auch immer noch ein bisschen mehr, klar, aber also ich finde die Entwicklung dieses Podcasts ist toll und das liegt nicht so sehr an uns beiden, sondern vor allem in meinen Augen an den tollen Hörern und an der tollen Gemeinde, die wir da draußen haben.
Genau. Lieben Gruß an Klaas Häufer-Umlauf an dieser Stelle. Vielen Dank für die Erwähnung und Baywatch Berlin ist auch ein guter Podcast.
Kann man auch mal reinhören, genau.
kann man auch mal reinhören, ganz genau. In diesem Sinne, ich bin leer, deswegen sag ich schon mal Tschüss. Mal sehen, was der Eisenhower noch sagt.
Ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.